Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG Podcast, Folge 324, und aufgrund einiger technischer Schwierigkeiten müssen wir jetzt so einen kleinen Mini-Podcast noch schnell spontan aufnehmen, da ein Großteil eben meiner Tonspur verloren gegangen ist, oder was heißt ein Großteil, aber zumindest ein schon ordentlicher Batzen aufgrund seltsamer Fehlermeldungen von Outer City, und wir hatten jetzt kein wirkliches Backup und wir haben uns jetzt auf jeden Fall schnell dazu entschieden, einfach kurz umzuschwenken, was anderes zu machen, und das, was wir ursprünglich machen wollten, wir können es ja ruhig benennen, Metal Gear Solid, reichen wir nach.
Ja, also der Punkt ist, wir haben jetzt 50 Minuten da, aber es fehlt jetzt halt etwas, weil bei Andreas auf einmal Audacity einfach aufgehört hat aufzunehmen.
Ja.
Und wir machen das so, ich schneide jetzt das, was wir haben, ich höre mir das nochmal durch, und dann habt ihr zwar einen ganz komischen Schnitt drin im Podcast, aber dann müssen wir nicht doppelt drüber sprechen, denn das ist schon Phantom Pain genug für uns, einmal darüber zu sprechen.
Wohl wahr. Ja, wo sind wir? Also wir sind hier zu zweit, ihr habt es ja schon mitbekommen, Maurice mit dabei, ich bin mit dabei, und wir haben uns was kurz eben auf die Schnelle aufgeschrieben, was wir so aktuell am Zocken sind, um darüber ein, zwei Worte zu verlieren, weil wir mit, ja, sag ich mal, relativ großer Sicherheit sagen können, dass es da jetzt keinen eigenen großen Podcast zu gibt. Machen wir jetzt nochmal so eine, ich glaube, wir hatten es mal unter Mini-Review, glaube ich mal, verpackt oder so.
Ja. Oh, Mini-Review, die dritte. Aber es werden immer weniger Leute, die damit machen. Ja, wie gesagt, also wir mussten, vor allem weil Andreas Zeitdruck hat, wir nehmen das unter der Woche auf.
Ja.
Ja, wir müssen jetzt halt schnell was anderes machen, und deswegen verschieben wir Metal Gear auf Anfang nächsten Jahres. Das kommt dann relativ früh nach den ganzen Top noch was Sendungen, was kommt nächstes Jahr, etc. etc. Und ja, Andreas, ich weiß von dir, du hast unsere WhatsApp-Gruppe voll gepostet. Ich habe auch auf Twitter gesehen, dass du gut abgegangen bist. Du bist derzeit voll im Overwatch-Beta-Hype.
Das ist korrekt, ja. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich die Einladung zur Closed Beta bekommen habe, und bin doch, also ich versuche, wenn es geht, tatsächlich zumindest ein paar Minuten jeden am Tag mal abends zu spielen, und am Wochenende dann auch ein bisschen länger halt, was die Zeit so hergibt, versuche ich immer mal wieder ein bisschen reinzuspielen, weil es doch mich total gepackt hat, trotz solcher Schwierigkeiten, dass die Verbindungsqualitäten, weil es über Server dann teilweise auch in Amerika läuft, dann nicht so ideal sind und man dann kleine Ruckler drin hat und solche Geschichten. Man muss dazu sagen, zuerst gespielt habe ich es ja jetzt zuletzt auf der Gamescom. Da konnte man so eine, sag ich mal, kleine Partie machen. Ich glaube, das war, jetzt bin ich gerade überlegen, man spielt 6 gegen 6, genau, und dann haben sie so Grüppchen zusammengesucht, dass man auf der Messe dann halt auch gegeneinander spielen konnte in Gruppen. Und das hat mir doch sehr gut gefallen, und jetzt kann ich in der Beta dann auch ausführlich zocken, und da haben sie ja zuletzt auch die Meldung rausgehauen, dass das nächstes Jahr dann als Vollpreistitel veröffentlicht wird, wo manch einer vielleicht auch schon spekuliert hat, dass das vielleicht Free-to-Play ist und dass man sich dann die Helden kaufen muss oder so, wie bei den ganzen MOBA-Geschichten. Aber nee, es gibt einen festen Preis, vor allen Dingen kommt es auch auf den Konsolen raus, es ist jetzt nicht nur auf dem PC, sondern es kommt auch auf den Konsolen. Und ja, worum geht's bei Overwatch? Es ist ein Team-Shooter, wo man aber wie einem, sag ich mal, vielleicht was so ein bisschen auch an MOBA angelegt ist, wo man verschiedene Charakterklassen hat, die in Kategorien fallen, wie du hast dann halt den offensiven Charakter, den defensiven, den Tank oder auch den Supporter. Und du brauchst eigentlich so aus jeder Kategorie, brauchst du etwas in deinem Team, um dann halt die Schwächen des anderen dann auszugleichen und dann halt eine gute, gesunde Mischung zu haben, um dann halt Ziele zu erfüllen. Und in dem Fall in der Beta gibt es halt grundsätzlich so zwei Sachen, die man macht. Das eine ist, sag ich mal, so ein Gut, was auf so einem schwebenden Fahrzeug ist, von Punkt A nach Punkt B bringen. Wenn du in der Nähe stehst, wird das nach vorne transportiert, wenn das gegnerische Team könnte das theoretisch auch erobern und dann wieder zurücktransportieren. Es gibt dann immer ein Angreifer-Team und ein Verteidiger-Team. Und die andere Variante ist, dass man noch einen Punkt einnehmen muss, den das andere Team versucht zu verteidigen. Und da gibt es schon ganz nette kleine Auswahl an Karten. Und es macht einfach tierisch viel Spaß, muss ich echt sagen.
Ja, es ist halt einfach gar nicht mein Genre. Deswegen habe ich dazu auch nicht mehr Informationen rausgesucht oder irgendwas.
Ja, ich mag halt einfach schon grundsätzlich so irgendwie diesen Artstyle, also diesen, ich möchte fast sagen Comic-Look. Ich finde, es sieht halt einfach sehr schick aus, das Ganze. Es hat mich optisch schon angesprochen. Und wie gesagt, ich finde es halt mit den Charakteren ganz cool. Es ist dann halt so gemacht, dass jeder Charakter hat dann halt bestimmte Fähigkeiten und bestimmte Waffen. Und daraus ergibt sich dann eine bestimmte Spielweise dann. Du hast dann einen Charakter dann mit einem Raketenwerfer und mit dem Jetpack, wo es sich dann halt anbietet, nach Möglichkeit dann halt von erhöhten Positionen runterzuschießen. Und man hat dann mit auch sehr gute Möglichkeiten, sich dann eben auf hohen Positionen zu bewegen. Und auf der anderen Seite dann zum Beispiel auch was Lebenspunkte angeht, Supporter halten meistens wenig aus, aber sollten sich ja generell eher in zweiter, dritter Reihe aufhalten und dann eher mit bestimmten Fähigkeiten wie Heilung oder den Gegner schwächen oder irgendwie Fallen setzen oder keine Ahnung was, einfach nur dafür da sind, um das Team dann halt eben zu unterstützen, was ja eben der Name halt sagt. Und ich finde das doch auf jeden Fall ganz cool gemacht. Jeder Charakter spielt sich sehr unterschiedlich, je nachdem, was er so kann. Und es hat mich doch hat mich gefangen, also muss ich echt sagen.
Ja, ja. Es ist halt, wie gesagt, noch im Beta-Status. Aber nächstes Jahr soll das rauskommen?
Ja, also ich meine, das dauert, also es ist, glaube ich, fast sogar, es geht auf die Mitte des Jahres, glaube ich, zu. Also es dauert okay. Auf jeden Fall noch eine ganz schöne Ecke. Man kann es halt schon vorbestellen und es gibt natürlich, wie üblich, ein Vorbesteller-Boni, es gibt ein Skin für die Scharfschützin und es gibt verschiedene Versionen, in denen man sich das kaufen kann, wobei glaube ich, auf der Konsole gibt es zwei Versionen. Die eine Version, die dann irgendwie die Origins-Version ist, wo es dann noch verschiedene Skins für Charaktere gibt und dann nochmal so eine Collector's Edition. Auf dem PC gibt es nochmal eine günstigere Variante, irgendwie ohne die ganzen Skins. Irgendwie haben die diese günstige Variante, bieten sie irgendwie nur auf dem PC und auf der Konsole ist es dann irgendwie ab der Origins-Variante.
Okay.
Ja, keine Ahnung, warum, wieso, aber ja.
Ja. Ja, aber immerhin sind es nur Skins und nicht exklusive Charaktere, wie das andere Spiele machen.
Nee, also ich denke auch, es ist absehbar, dass dann über diese Schiene dann auch mit Sicherheit solche Mikrotransaktionen noch reinkommen, dass man sich bestimmt im Verlauf der Zeit auch noch Skins kaufen kann. Mit Sicherheit gehe ich. Ich gehe davon aus eigentlich.
Ja, ja. Es ist in diesem Fall aber auch verständlich, weißt du? In so einer Art Shooter ist dann tut's dann ganz gut, ein bisschen Individualität zu haben. Und auch wenn es ein bisschen ärgerlich ist, dass man dann halt ihr Vollpreis dafür schon bezahlt hat.
Mhm.
Wenn vom Grundsatz her ein paar Skins dabei sind, du sagst ja, bei der Konsolenversion gibt es, also selbst in dieser Standardversion nur schon weitere Skins dazu, dann ist das halt eher mit normalem DLC zu vergleichen, würde ich sagen.
Was ja auf jeden Fall das Wichtige ist, wenn du es dann halt kaufst, hast du ja zum Beispiel auf jeden Fall sicher die ganzen Charaktere, die halt schon auch vorgestellt worden und veröffentlicht sind, hast du auf jeden Fall dabei und es ist halt nicht so wie in den MOBAs, die dann halt so Free-to-Play sind. Du kannst dann immer einen bestimmten Zeitraum, eine bestimmte Auswahl an Helden dann umsonst spielen, dass das wechselt dann regelmäßig und wenn du dann wirklich bestimmte Helden für immer haben möchtest, musst du die dann halt kaufen. Und da haben sie dann gesagt, so nee, wenn du jetzt das Spiel kaufst, dann hast du auf jeden Fall alles, was wir bis jetzt veröffentlicht haben, hast du auf jeden Fall fest drin. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht vielleicht doch dann irgendwann DLC-Pakete anbieten, wo dann wirklich dann halt auch neue Helden noch mit dazukommen, aber das ist dann natürlich jetzt sehr in die Zukunft gedacht. Also da haben sie diesbezüglich sich auch noch nicht geäußert.
Ja, ja. Aber solange halt das Grundspiel genug Inhalt bietet.
Und vor allen Dingen du halt nicht jetzt Gefahr läufst, irgendwie jetzt in so eine Balancefalle zu gehen, dass du dann halt wirklich merkst, so der neue Charakter, den du jetzt käuflich erwerben kannst, ist wirklich tausendfach besser als das, was bis jetzt da ist. Das sollte natürlich nicht der Fall sein.
Ja, ja. Ja, klingt interessant, aber ist, wie gesagt, halt einfach so überhaupt nicht mein Genre.
Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, deswegen wird es auch interessant, wie sich das etablieren kann. Ich habe das Gefühl, es kommen gerade in nächster Zeit so mehrere Titel raus, die in eine ähnliche Richtung schlagen, wie zum Beispiel, ich glaube, Battleborn oder so hieß das. Das sah auch ähnlich aus und da waren noch andere Titel Da war noch irgendwas für Xbox, meine ich, was so stark beworben wurde, was auch ein bisschen mich daran erinnerte. Also da scheinen auf jeden Fall auch noch andere Titel zu kommen, die in diese Richtung abzielen. Und natürlich kann man auch irgendwo sagen, dass Team Fortress 2, was es ja durchaus immer noch gespielt wird, ist, fällt ja auch in eine ähnliche Kategorie. Von daher hat es auf jeden Fall natürlich schon auch ordentlich Konkurrenz. Ich bin mal gespannt, wie es sich dann durchsetzen kann. Aber es kommt aus dem Hause Blizzard, was dem, denke ich mal, schon mal ganz gut tun wird, dass es ja dann auch ordentlich Anklang finden wird.
Ich wollte auch sagen, das kommt von Blizzard. Das wird sich natürlich gut machen.
Ja.
Da braucht man sich keine Sorgen machen.
Ich denke mal, vielleicht schafft es ja sogar den Schritt, das wäre natürlich für Blizzard ja den Traum, in den E-Sport rein, was er mit StarCraft natürlich ja ja quasi dann mit dem ersten StarCraft geschafft haben und da sich, glaube ich, auch ganz glücklich schätzen, so eine große Fanbase aufgebaut zu haben.
Ja, ja. Schauen wir, was die Zukunft bereithält.
Ja, aber ich war etwas... Was soll ich dazu sagen? Also, du hast einen Titel aufgeschrieben, wo ich mir erst nicht sicher war, ob du das ernst meinst, weil ich weiß, du hattest mal bei Twitter auch darüber was geschrieben, wo ich auch dachte schon, du meinst es nicht ernst, aber jetzt steht es hier drin.
Ja, Star Fox 4,
Nein. Kläre mich auf. Also New Style Boutique 2. Also warum steht das hier drin?
Ja, wer die letzte Folge zu der Nintendo Direct gehört hat, der weiß, dass ich da mich tatsächlich sehr drüber gefreut habe, dass das zu uns kommt. Es ist ein 3DS-Spiel, in dem man sich einen weiblichen Avatar erstellt und dann eine Modeboutique führt, Klamotten einkauft, wieder verkauft und dann noch allerlei Zeugs macht, worauf ich dann gleich zu sprechen komme. Aber der Hauptgrund, weshalb das hier heute draufsteht, ist, es wird wahrscheinlich eh niemand anderes spielen und mit mir dann darüber podcasten. Und B, es ist einfach mal was als Spiel was komplett anderes. Es ist vom Konzept her eine Simulation, aber halt eine, die du so noch nicht gespielt hast. Du betreibst halt das Modegeschäft, dann schaltest du später noch frei, dass du als Friseuse arbeiten kannst. Du kannst, wie nennt man das immer, Make-up?
Also aufträgt. Ich kenne es jetzt, meinst du, man sagt auch so schön Make-up-Artist oder so.
Ja, so sowas macht man. Man kann später auch Model werden. Und das baut sich so halt langsam auf mit einer sehr, sehr seichten Story. Und hat halt trotz allem den Simulationsfaktor im Vordergrund. Du musst Geld verdienen, um Inventar zu kaufen, was halt wieder Geld kostet. Du musst dann die Kunden bedienen. Wenn es den Kunden nicht gefällt, bekommst du weniger Geld. Und so baut sich halt ein sehr interessanter Kreislauf auf. Und du kannst halt wirklich selbst entscheiden, was du machen willst. Du sagst irgendwann, also jetzt habe ich gerade keinen Bock, mein Modegeschäft zu führen, jetzt mache ich mal was komplett anderes. Machst du halt eine Stunde als Friseur so rum, gestaltest verrückte Haarkreationen und verdienst dann so deine Brötchen. Oder du machst einfach mal gar nichts und gehst einfach nur ein bisschen spazieren, mit Leuten sprechen, was die so auf dem Herzen haben. Es gibt auch einen Club, wobei ich da noch nie abends drinne war. Es ist so Animal Crossing Syndrom. Es spielt nach der echten Uhrzeit und der Club hat dann entsprechend nur nachts auf. Aber wenn man dann tagsüber reingeht, kann man sich selbst auf die Bühne stellen und singen. Und es ist halt einfach eine sehr, sehr leichtherzige, aber interessante Simulation, rein von der Perspektive her. Und ich habe es mir gekauft, weil das wirklich mal was anderes ist, weil hast du schon mal von einem Spiel dieser Art gehört? Und das ist der zweite Teil, beziehungsweise dritte, weil es wohl auf dem DS auch noch einen Teil gab. Ich habe von der Reihe noch nie gehört, das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe, vor ein paar Wochen.
Den Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber auch wirklich nur den Namen. Ich muss sagen, der Name war jetzt etwas, was bei mir jetzt nicht das Verlangen ausgedrückt hat, irgendwie mich da näher mit zu befassen, muss ich sagen.
Ja, ich rein vom Namen her hätte ich mir das auch nicht gekauft. Aber ich habe viel Gutes vom ersten Teil gehört und da waren halt auch überraschend viele Herrenstimmen dabei, die eintönig gesagt haben, das Spiel hat mich sehr überrascht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dem zweiten eine Chance, weil er relativ zeitnah rauskommt und weil er interessant klingt, weil er halt neue Jobs hat. Wie gesagt, so dieses Modeding, Make-up und Friseuse als Jobmöglichkeit gab es im Vorgänger auf dem 3DS noch nicht. Da konntest du zum Beispiel zwar auch Models ausrüsten, aber du konntest nicht selbst Model werden, so habe ich es verstanden. Und das ist halt einfach die bessere, die weiter ausgebaute Version, so wie es halt sich zu einer Fortsetzung gehört. Und man muss sich vorstellen, man bekommt einen Brief von seiner Großmutter, da ist ein Schlüssel bei und dieser Schlüssel öffnet eine Tür in so einem kleinen Puppenhaus. Und da taucht dann, wenn man es aufmacht, auf einmal so ein kleiner Mensch auf, kleines Mädchen, die sagt, oh, was zur Hölle, wieso bist du so groß? Hier, du hast halt dieses Miniaturzimmer und da hängt eine coole Mütze drauf, die kannst du ihr dann geben und aus irgendeinem Grund versteht sie das, dass du ein unfassbar gutes Modeverständnis hast. Und deswegen darfst du ihre eigene Modeboutique übernehmen, weil ihre Großmutter die eigene Großmutter kannte. Und ja, so streckt sich dann nach und nach der sehr leichtherzige Plot, dass du halt immer mehr Figuren kennenlernst, die dich auf die anderen ja Karrierezweige bringen. Und Ziel in Anführungszeichen ist es, ich glaube, eine gewisse Anzahl an Wettbewerben zu gewinnen. Aber rein theoretisch ist es ein Endlosspiel wie die Sims oder Animal Crossing.
Ja, ich finde den Vergleich, also von dem, was du erzählst zu Animal Crossing, sehe ich auf jeden Fall dann auch. Also was du erzählst, in vielen Punkten sehe ich da auch so ein bisschen Animal Crossing drin. Auch jetzt ein Spiel, was mich jetzt nie großartig angesprochen oder interessiert hat, aber gerade auch, was du mit dem Anfang beschrieben hast, da war das ja auch so bei Animal Crossing, dass dann gesagt wird so, hey, du musst der Bürgermeister sein, hier, mach mal deinen Job. Und denkst du so, was?
Ja. Ja, das Animal Crossing hat einen Nachteil, nämlich verlangt es von dir, dass du das regelmäßig spielst, weil sonst die Stadt in Eimer geht und sich die Leute anfangen zu beschweren und weinen. Wo warst du denn die 6 Monate, die du jetzt nicht gespielt hast? Und das hat New Style Boutique nicht drin, zum Glück. Also da kannst du auch mal eine Woche ausschalten. Und wenn du zurückkommst, ist alles noch beim Alten. Alle freuen sich, dich zu sehen. Und das Coole ist halt, Fortschritt wird zum Beispiel dadurch aufgebaut, dass du neue Modekollektionen erst freischaltest, wenn du genug von deiner aktuellen verkauft hast.
Das wäre irgendwie witzig, wenn du dann so eine Woche nicht spielst und dann machst du es dann wieder an und dann kommen dann solche Meldungen wie der Laden wurde verkauft, weil du warst keine die ganze Miete. Zeit nicht da und der musste weitergehen und
Nee, so ist es glücklich. Ja, aber du, wie gesagt, am Anfang stehen dir so 3-4 Modemarken zur Verfügung, die sich alle spezialisiert haben und du kannst dann nach und nach weitere freischalten. Du kannst sogar entscheiden, welche du freischaltest und entsprechend einkaufen. Du musst halt, wenn du eine Sache kaufst, hast du die nicht unendlich da, sondern immer nur einmal. Das heißt, du musst die mehrfach kaufen. Das summiert sich halt in der Summe und musst dann halt ausbalancieren. Was kaufe ich? Worauf will ich mich spezialisieren in meinem Geschäft? Kann ich damit Profit machen? Weil das Coole ist, du kannst den Laden dann auch entsprechend optisch anpassen. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell ein sehr rockiges Geschäft. Das heißt, alles ist so rot-schwarz, bisschen Glamour hier und da. Und im Schaufenster habe ich dann eine Puppe stehen mit einem Outfit. Und manchmal stehen dann Leute davor und sagen, ich finde das Outfit klasse, ich will das komplette Outfit haben und nicht nur dieses eine Modestück davon. Und dann machst du halt Fettkohle, weil so ein Outfit kann schon mal 600, 700 Dollar kosten oder Euro oder Pfund, weil man sich die Währung zum Glück auswählen kann. Und dann machst du halt dick Gewinn damit und dann kannst du dir wieder neue Modesachen kaufen. Und dann schaltest du, nachdem du einen gewissen Bruchteil davon verkauft hast von dieser einen Marke, die nächste Marke frei und kannst dich dann wieder neu spezialisieren. Und das sind so Kleinigkeiten, du kannst Items in deinen Shop legen, also so Miniaturen, die kannst du in einem Shop dann auch kaufen und die kannst du da aufstellen. Du kannst auch die Hintergrundmusik deines Shops auswählen, dass die auch entsprechend dazu passt. Und dann kommen halt Leute rein und sagen, boah, ich gehe jetzt aktuell mal joggen, aber es wird ein bisschen kälter, also brauche ich eine Weste. Und meine Lieblingsfarbe ist pink, also will ich eine pinke Weste. Und wenn du die nicht im Inventar hast, bist du halt angeschmiert und musst dem Kunden leider sagen, sorry, sowas führen wir nicht. Und die schönsten Momente sind dann immer, wenn da ein Kunde kommt und du hast gerade das Richtige da. Ich will ein cooles Outfit, eine coole Jacke. Am besten schwarz mit roten Akzenten. Und die darf nicht über 100 Euro gehen. Und dann guckst du in dein Inventar durch und sagst, yes, da ist sie. Und dann verkaufst du die und dann hat das sogar eine besondere Animation, wenn du ein richtiges Item auswählst, was der Person gefällt. Und du fühlst dich einfach gut, den Leuten da deine Mode zu verkaufen. Und es ist halt super. Und das Gleiche gilt dann halt auch für Make-up-Job und Friseuse. Wobei ich den Model-Job gerade erst freigeschaltet habe. Also da weiß ich noch nicht, wie das funktioniert genau. Aber es ist halt cool. Du kriegst dann zum Beispiel, wenn du beim Friseur oder beim Make-up-Artist bist, ein Foto gezeigt. Ich will ein Make-up, was ungefähr so aussieht. Aber du hast am Anfang nicht alle Farben. Das heißt, du musst ein bisschen rumtricksen, du musst ein bisschen raten, ist das jetzt diese Farbe, ist das dieser Farbton, sind die Wimpern so oder so geschnitten? Ja, und dann legst du das halt alles so hin und wenn es der Person gefällt, es ist auch leider Gottes schon einige Male vorgekommen bei mir, dass sie halt gesagt haben, ne, hast du total vermasselt, mach's nochmal neu und wenn du das nochmal verhaust, dann gehe ich weg. Und dann kriegst du gar nicht. Und dann kommt man schon ins Schwitzen, halt die Wünsche der Kunden zu beachten. Wenn du beim Friseur sitzt, ich will einen Pony haben, keinen Zopf, diese Farbe, diese Strähnen und dann kommst du wirklich ins Schwitzen, da die Option durchzusuchen und zu gucken, dass du das da halbwegs vernünftig zusammenbekommst, so wie das der Person gefällt. Und wenn du auch nur einen Fehler drin hast, dann sind die, mach's nochmal komplett von vorne. Und es ist einfach Entspannung pur. Und wie gesagt, du kannst dann auch einfach so normale Aktivitäten machen, ein bisschen in der Stadt rumlaufen, dich in ein Café setzen, dort ein bisschen plaudern. Und ich habe schon, glaube ich, 75 bis 80 individuelle Figuren getroffen, die dann natürlich coolerweise auch das Outfit, was du denen dann verkauft hast, tragen, die Frisur und das Make-up beibehalten und dann immer wieder mal reinkommen und sagen, jetzt will ich mal meinen Stil ändern und das behalten sie dann auch weiterhin, bis sie das wieder ändern. Und so entwickelt sich dann halt eine eigene Persönlichkeit in dieser Welt. Die ist auch schön farbenfroh gestaltet. Es sieht echt super aus auf dem 3DS. Die Charaktere, ist halt ein japanisches Spiel, entsprechend sehr, sehr Anime-mäßig, aber rein von der Mode her auch auf den japanischen Markt angepasst, weil du halt so Sachen hast wie Lolita-Zeugs und so sehr J-Rock-poppiges und man sieht schon, dass das aus dem japanischen Markt kommt, aber dadurch, dass du halt so viel Varianz hast, entsprechend auch den westlichen Modegeschmack treffen kannst. Was ich ein bisschen schade finde, du kannst diesmal keine Herrenmode führen. Das gab es im ersten Teil, das haben sie wohl leider rausgestrichen. Ist ein bisschen schade, aber war wohl ähnlich so ausgebaut im ersten Teil. Also muss man mit leben. Aber so rein von der Idee her, wenn das jetzt jemanden gefallen hat von der Beschreibung her, ich würde es echt empfehlen. Das ist eine überraschende, spaßige und unterhaltsame Simulation, die sehr viel Abwechslung bietet.
Tja, das habe ich, wie gesagt, auf jeden Fall nicht erwartet, dass es jetzt so mal in dem Rahmen Erwähnung findet, aber der ein oder andere denkt sich so, yes, hat ihr einen Mini-Podcast gemacht, wo dann ausgerechnet das nochmal erwähnt wurde.
Ja, es muss so mal gesagt werden. Es kommt viel zu selten vor, dass wir über so Ausnahmetitel sprechen, die jetzt nicht unbedingt Spiel des Jahres Vertreter sein müssen, aber die einfach mal anders sind. Und da fand ich es schön, das erwähnen zu können.
Ja. Aber du gerade Spiel des Jahres sagst, ich habe ja tatsächlich auch ein Spiel hier aufgeschrieben, was bei mir auf der Top 5 des Jahres draufsteht, was deswegen auch nochmal Erwähnung finden wird, allerdings jetzt nicht in großer Breite, weil es wird jetzt keinen großen eigenen Podcast bekommen, was auch so ein bisschen daran liegt, dass ich glaube ich so etwas alleine damit stehe, weil es nun mal halt aufgrund des Genres alleine, es ist Real-Time Strategy, also ein RTS und das ist auf dem PC beheimatet und die Rede ist jetzt von StarCraft 2, von dem neu erschienenen Legacy of the Void, was er jetzt den Sack zumacht und jetzt das dritte Kapitel von StarCraft 2 ist, wo man erinnert sich einige Jahre zurück, wo StarCraft 2 noch in Arbeit war und wo man dann gesagt hatte so, ey, Leute, das wird zu groß, das Spiel, wir müssen das in drei Teile packen, sonst kommt das irgendwie in den nächsten Jahren nicht raus. Und das ist jetzt tatsächlich der finale Teil der StarCraft 2 Saga. Und da ich jetzt, glaube ich, so aus unserem ganzen Dunstkreis der Einzige bin, der es gespielt hat und auch wirklich Interesse dran hatte, dachte ich mir, nutze ich die Chance und schreibe es jetzt auch mal auf. Und
ja, ich muss dir aber kurz dazwischengrätschen. Ich bin dem RTS-Genre nicht ganz abgeneigt, aber wenn es ein neues, gutes Command & Conquer gewesen wäre, ja, dann hätte okay. ich einen Podcast mit dir dazu aufgenommen.
Hast du natürlich nicht ganz unrecht. Ich meine, du hast ja schon auch ein paar Mal gesagt, so Command & Conquer, da bist du jetzt auch nicht ganz fremd. Da hast du ja hier auch Alarmstufe Rot. Hatten wir ja sogar, glaube ich, schon in der Vorbesprechung, wo du sagtest, mit den ja. Origins kurz drüber gesprochen. Ja, nee, aber StarCraft 2 jetzt im Speziellen hatte ich jetzt, glaube ich, so also als einzigster gespielt. Und ich muss sagen, das ist für mich jetzt eine Reihe gewesen, die mich echt begeistert hat. Ich habe auch damals den ersten Teil gespielt, fand ihn schon ganz cool. Und dann natürlich mich auch auf den zweiten gefreut. Und es hat dann angefangen mit der Terraner-Kampagne. Das war ja der erste, war Wings of Liberty. Dann ging es um die Zerg. Und jetzt haben dann halt das große Finale. Jetzt kommen die Protoss dran. Und es geht dann halt unter anderem um die Rückeroberung des Heimatplaneten von den Protoss. Und es geht darum, die ganzen, sag ich mal, dass das Protoss als gesamtes Volk ist ja aufgesplittet in ganz viele unterschiedliche, sag ich mal, Völker mittlerweile. Also, und es geht einerseits auch darum, die alle wieder zu einen, damit man als gemeinsam Protoss dann wieder den Heimatplaneten zurückerobert und dann zusammensteht und dann sich wieder verbrüdert und dann gegen einen gemeinsamen Feind geht es natürlich. Und irgendwie altbekannte Geschichte, aber auf jeden Fall sehr schön und episch inszeniert auch. Gerade auch, es gibt so kleinen Prolog, dann gibt es das Hauptspiel und dann bin ich gerade noch, das habe ich noch nicht komplett durchgespielt, ich bin gerade im Epilog drin, was dann ganz witzig ist, weil man sich für den Epilog überlegt hat, dass man nochmal alle Parteien so im Wechsel spielt. Man fängt dann an mit dem Protoss, dann darf man ein bisschen Terraner spielen, jetzt spiele ich gerade wieder ein bisschen Zerg, also im Epilog kommen dann nochmal alle zum Zug und dann stehen alle bekannten Personen, die man so über die gesamte Reihe kennengelernt hat und lieben gelernt hat, wie Kerrigan oder Jim Raynor, stehen dann alle nochmal zusammen dann da und das ist dann nochmal ein richtig schönes Finale.
Und ich kann absolut wieder nichts zu sagen. Diesmal liegt es einfach daran, dass ich nie in StarCraft drin war. Ich habe den ersten Teil versucht, aber da ist irgendwie der Funke nicht übergesprungen. Command & Conquer kann man ziemlich langsam spielen. Bei StarCraft hatte ich immer das Gefühl, dass das sehr hektisch zugeht.
Ja, und vor allen Dingen, also gerade bei mir, weil ich dadurch, dass ich ja gerade mit Heart of the Swarm, habe ich ja versucht, tatsächlich auch mal das kompetitiv zu spielen, also wirklich One gegen One. Und hatte da auch so eine Phase, wo ich dann wirklich alle paar Tage mich hingesetzt habe und nach vielen Niederlagen mich wirklich versucht habe, da durchzubeißen und dann tatsächlich sogar einigermaßen passabel damit klargekommen bin und auch einige Erfolge gefeiert habe. Ich habe es vor kurzem mal versucht, aber wenn man da ein paar Wochen wieder nicht gespielt hat, ist man sowas von raus und wird fertig gemacht. Aber gerade kompetitiv, dadurch, dass es gibt ja unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie schnell das Spiel abläuft und der kompetitive Modus ist immer dann auf die höchste Spielgeschwindigkeit gestellt und gerade da wirkt es natürlich sehr flott und sehr hektisch, während in der Kampagne die Geschwindigkeit runtergeregelt ist, was aber immer noch ein deutlicher Unterschied ist. Ich meine, ich habe aus einem Anflug von Nostalgie hatte ich nochmal Warcraft 3 eingelegt und boah, ist das langsam im Vergleich, das ist so Wahnsinn. Also selbst wenn man Warcraft 3 auf die höchste Spielgeschwindigkeit stellt, kommt man nicht an die langsamste von StarCraft 2 irgendwie dran. Und wenn man dann noch überlegt, dass StarCraft 2 dann gerade noch im kompetitiven Bereich noch deutlich schneller geht, das ist echt, da muss man auf jeden Fall auf Zack sein. Das ist schon richtig schnell, aber also wenn man sich dran gewöhnt hat, geht's. Aber man muss da natürlich ein bisschen reinkommen.
Ja, wie gesagt, halt das Setting nicht zu. Ich hab's ja schon öfter gesagt, aber ich mag Sci-Fi einfach nicht.
Aber was schade ist, also ich mag natürlich Sci-Fi sehr, eigentlich ein bisschen lieber als das Mittelalter-Fantasy-Setting. Also deswegen gefällt mir StarCraft ein bisschen besser dann zum Beispiel als Warcraft tatsächlich. Einfach nur vom Setting her, jetzt gar nicht, um auf die Spielweise einzugehen, weil Warcraft 3 und StarCraft 2 spielen sich schon sehr anders.
Ja, so, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat StarCraft zum Beispiel nicht dieses Heldensystem, ne?
Nee, also in der Zerg-Kampagne schon, weil sich sehr auf Kerrigan konzentriert. Das Coole ist ja, dadurch, dass sie StarCraft 2 in diese drei Teile eingeteilt haben, haben die jeden Teil, jede Kampagne, haben die so ein bisschen auch der Rasse versucht anzupassen und der so ein bisschen so einen eigenen, so eine eigenen Idee, so einen eigenen Twist irgendwie gegeben. Also die spielen sich alle tatsächlich auch so ein bisschen anders, die Kampagnen. Und bei den Zerg dreht sich alles um Kerrigan und um ihre Weiterentwicklung, um ihre Evolution, die sie da durchläuft. Und dann hat man tatsächlich eigentlich so gut wie in jeder Mission hat man Kerrigan, die man dann auch während der Mission auflevelt. Und man hat Skillpunkte sozusagen und verbessert ihre Fähigkeiten. Also man hat tatsächlich sogar in der Zerg-Kampagne so ein bisschen dieses Heldenthema drin, was man bei den Terranern und bei den Protoss im Nachhinein dann nicht mehr so hat. Aber dann vielleicht sogar noch die Zerg-Kampagne erinnert am ehesten an Warcraft 3, was ja aber sehr dann auf die Helden fokussiert war. Ja, wo man ja sogar die mit Items noch ausstatten konnte und so weiter. Aber was jetzt natürlich den Multiplayer angeht, da fällt das natürlich komplett raus. Da ist einfach Armee gegen Armee. Also da gibt's ja die Helden gar nicht im Multiplayer.
Ja, ich krieg schon Bange, wenn du sagst, die langsamste Stufe von StarCraft 2 ist schneller als die schnellste Stufe von Warcraft 3. Weil ich weiß noch damals, 2000 irgendwas rum, so Mitte der 2000er, war mein gesamter Freundeskreis halt im Warcraft 3 Fieber.
Mhm.
Und ich habe da mal zugeguckt und das ging mir schon zu hektisch. Ich will nicht wissen, wie dann StarCraft 2 ausschaut auf der höchsten Stufe.
Ja, das ist echt. Also am Anfang fällt es dir verdammt schwer. Und ich habe ja dann am intensivsten tatsächlich die Zerg gespielt. Und irgendwann alleine erstmal in diese Routine reinzukommen, dass du zwischen verschiedenen Sachen die ganze Zeit springst, weißt du. Du machst dann ein paar Sekunden, machst du Ausbaubasis. Ein paar Sekunden investierst du in deine Königin, die Hauptgebäude mit einem Spell versehen, ich weiß gerade nicht mehr, hieß, ich glaube Lava Inject, damit du mehr Larven zur Verfügung hast, um dann im nächsten Schritt wieder Einheiten zu produzieren oder Arbeiter zu produzieren, um dann im nächsten Schritt wieder Königin zu haben, die dann irgendwo verteilt sind, um diesen lila Teppich, auf den du baust, dann auszubreiten, weil es dir halt eben dann auch, sag ich mal, diesen Nebel des Krieges dann wieder wegmacht und du dann besser natürlich die gegnerischen Einheiten siehst und auf dem Teppich generell einige Vorteile hast, wenn du Zerg bist und die erstmal in diesen Rhythmus reinzukommen und die ganze Zeit dann immer, ich mache jetzt das und die ganze Zeit hin und her zu springen und dann auch mal zu sagen, okay, Einheit, geh dahin und in der Zwischenzeit mache ich eben das und dann gehe ich wieder zu meiner Einheit und guck dann so, ah, die ist jetzt da, dann mache ich jetzt das und oh Gott, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das einigermaßen drin hatte, aber wenn du es ein paar Wochen liegen lässt und dann wieder dann versuchst reinzukommen, du weißt die Theorie, aber du kommst erstmal praktisch nicht hinterher, bis du das erstmal wieder alles drin hast.
Ja, das wäre mir zu frustig. Ich habe also tatsächlich Commander Conquer auch immer nur wenn gegen Freunde online gespielt.
Ja, das ist habe ich auf jeden Fall auch gerne gemacht und ist natürlich am schönsten, wenn man die Option hat, aber wie gesagt, ich habe mich auch damit ein bisschen auseinandergesetzt. Man muss natürlich sagen, es ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Auf jeden Fall, wenn man das selbst mal versucht hat, hat man auf jeden Fall großen Respekt vor den ganzen E-Sportlern, die dann halt wirklich die Pro-Gamer in StarCraft 2 sind, auf die großen Turniere, wie dann auch die BlizzCon fahren. Ey, du hast so mega Respekt davor, wenn du es selber mal versucht hast, dich da zu beweisen und irgendwie reinzukommen. Es ist krass, was du da an Training brauchst. Also auf jeden Fall zeitintensiv. Nee, aber davon mal abgesehen, das Schöne ist ja, du hast ja wirklich komplett getrennt voneinander den Singleplayer und den Multiplayer und du hast halt eben eine riesige Singleplayer-Kampagne und du kannst dir StarCraft 2 auch einfach nur für den Singleplayer kaufen und du hast zig Stunden Spielspaß und von daher ist das einfach trotzdem eine saubere Sache. Also selbst wenn du sagst, du möchtest nur den Singleplayer spielen, lohnt sich's auf jeden Fall auch.
Ja, wir werden bald einen Podcast über Need for Speed machen. Und ich spiele das nur Singleplayer. Wieso muss ich dauerhaft online sein? Ach Gott.
Ah, das ist sowieso
das ist ein widerlicher Trend.
Verstehe ich auch nicht, warum bei manchen Spielen wirklich dieser Zwang des Online-Seins, verstehe ich nicht.
Ja. Aber gut.
Aber du hast ja auch noch einen Titel.
Ja, der ist relativ schnell abgefrühstückt. Star Fox Zero wurde verschoben, also habe ich mir das Star Fox 64 3D runtergeladen, weil das auch kürzlich in dieser großen Nintendo-Aktion, wir haben einige Spiele auf 20 Euro runtergesetzt, netter Download-Titel war. Und es ist halt wirklich 1:1 Star Fox 64, nur in sehr, sehr aufgehübschter Grafik. Also ich war erstaunt, wie gut das ausschaut, also was da auch für Details reingegangen sind. Direkt die erste Szene, bevor man über Corneria einfliegt. Überall Berge, das Wasser sieht unglaublich aus. Ein bisschen Nebel, der, wenn du den 3D-Effekt einschaltest, echt super aussieht. Und es spielt sich immer noch großartig. Es ist mir immer noch viel zu schwer auf den schwierigeren Routen. Und es macht aber trotzdem höllisch Spaß. Und ich habe es mittlerweile auch schon 6-7 Mal halt am Stück durchgezockt. Und versuche mich halt immer wieder reinzusteigern, dass ich irgendwann mal auch die schwere Route meistern kann. Aber die haben einen fatalen Fehler gemacht in Nintendo-Weise, wie es halt nur Nintendo machen kann. Sie haben es neu synchronisiert, und zwar auf Deutsch. Es gibt keine Option, das auf Englisch zu spielen. Und die deutsche Synchro ist widerlich. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast.
Nee, die deutsche habe ich noch nicht gehört, aber ich finde das schlimm, was du gerade sagst, dass man dann auch keinem, also dass man wirklich dann da gefangen ist, dass man das nicht umstellen kann.
Ja, es ist wirklich mies. Also die englische Originalsynchro war halt cheesy. Aber die war immerhin halbwegs vernünftig synchronisiert. Es klang nicht abgelesen und langweilig. Die deutsche Synchro, die neue, die klingt so, als hätte da keiner Bock gehabt, bis aufs der Sprecher oder die Sprecherin. Ich bin mir nicht ganz sicher, von Slippy Toad. Und die klingt wirklich involviert, als wäre sie da wirklich drinne. Aber die anderen Sprecher, so Fox, oh, Androth, ich mach dich jetzt platt. Und Falco ist ja so der bisschen bitchige. Ey, Fox, ich bin an deinem Team. Wow. Du wirst richtig rausgerissen von der Synchro.
Und es genial.
Es ist traurig, dass man da halt einfach nicht die Option angeboten bekommt, das auf Englisch zu spielen. Ich habe gehört, die englische Synchro wurde auch nochmal neu aufgenommen, aber die haben versucht, halt den Stil und die Aussprache, die Betonung vom N64-Original beizubehalten. Und das ist halt in der deutschen Version gar nicht gelungen. Also das klingt wie abgelesen. Das klingt so wie ich in alten Xbox-Cast-Zeiten. Einfach abgelesen. Und das geht gar nicht. Ja, vor allem halt in einem Titel, der eh schon relativ kurz ist und dafür ziemlich teuer. Aber hoffen wir das Beste, dass das nicht in Star Fox Zero auch deutsch lokalisiert wird. Das wäre fatal.
Ja, die nehmen einfach die gleichen Sprecher, wo sie jetzt ja doch schon so involviert sind in das Ganze.
Ja,
nee. Ihr habt so einen guten Job gemacht, ihr könnt das gleich nochmal machen.
Ansonsten bietet das optional halt so Gyro-Störung an, was vermutlich schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Wii U-Version sein wird. Aber man kann glücklicherweise auch auf den N64-Modus schalten und dann ist das ganze Gedöns nicht drinne. Einziges Ding, was ich vermisse, ich weiß nicht, ob ich irgendwie die Taste noch nicht rausgefunden habe, aber man konnte damals auch in Cockpit-Perspektive schalten. Habe ich noch nicht gefunden, auf welchem Knopf das liegen soll. Muss ich nochmal schauen, aber das vermisse ich ein bisschen. Aber ansonsten ist es halt wirklich zu empfehlen, rein von der technischen Seite. Ist, wie gesagt, es ist echt hübsch. Zugegeben, ist halt ein kleines Spiel, aber da steckt sau viel Arbeit drin. Also da ist wirklich jedes Asset nochmal komplett überarbeitet worden, um das anzupassen. Anders wie bei Ocarina of Time 3D, wo halt zum Beispiel die NPCs einfach dasselbe Modell waren, halt so super, super polygonlastig, aber wo man nur die Texturen aufgehübscht hat. In diesem Fall ist halt wirklich komplett alles überarbeitet worden. Und das lohnt sich rein audiovisuell schon. Klar, mit der orchestralen Musik, mit dem klassischen Star Fox Theme, wenn man eine Mission reinfliegt, dieses Good Luck vor jeder Mission, das ist immer noch super sympathisch und macht jetzt halt auch zu dem Preis einfach noch ein bisschen mehr Vorfreude auf Star Fox Zero, was dann irgendwann nächstes Jahr kommt. Und ich habe es mir halt so als Bindeglied, als Überbrückung bis dahin gekauft, weil das ja eigentlich jetzt Ende des Jahres hätte erscheinen sollen.
Ja, aber klingt grundsätzlich ja gut, weil die Synchro außen vor, aber klingt jetzt eigentlich nicht verkehrt. Ich meine, ich habe es damals auf dem 64 ganz gerne gespielt, also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein gutes, unterhaltsames Spiel ist. Also von daher finde ich, das klingt das auf jeden Fall schon mal ordentlich, dass sie in technischer Hinsicht eigentlich alles richtig gemacht hatten, nur vielleicht hätten die Optionen mal anbieten sollen, dann die Sprache umstellen zu können, aber naja, gut.
Ja, ja, immerhin kann man die Steuerung, wie gesagt, umschalten. Ja,
also ich finde von dem Punkt an, da haben sie es auf jeden Fall richtig gemacht.
Ja, ja, weil dann hätte ich den Kauf, glaube ich, bereut, wenn ich das mit Gero so spielen müsste. Ja, na, man gewöhnt sich auch an die deutsche Synchro. Ist jetzt nicht so, dass man den Ton abschalten muss. Aber es ist halt schade, dass man überhaupt nicht den Charme eingefangen hat von der alten englischen Synchro. Und wenn man optional einfach nur diese Fake-Synchro angeboten hätte, weißt du? Diese Tiergeräusch-Synchro, die damals beilag. Dann hätte man wenigstens nicht die Deutsche hören müssen. Ja, aber ist Nintendo-typisch, so gut wie keine Option, oder? Ansonsten sind alle Modi dieselben, dieser Trainingsmodus, dieser Freiflugmodus, ist halt, wie gesagt, wirklich einfach nur ein 1:1 Remake mit audiovisueller Überarbeitung. Und das war es mir definitiv wert, weil ich keinen Bock habe, das N64 wieder auszukramen. Und diesen wunderbaren Controller in der Hand zu halten. Mit seinem wabbeligen Analogstick.
Ach ja, das waren noch Zeiten.
Ja. Ja, nächste Woche schauen wir mal. Je nachdem, wie es fällt. Ich wollte ja schon vor einigen Wochen mit Roman über die Final Fantasy 15 Demo sprechen. Aber da ist bei ihm was dazwischen gekommen. Und gucken wir mal, dass ich das für nächste Woche hinbekomme. Ansonsten vielleicht schaffen wir noch mal den Metal Gear Cast, wer weiß.
Ja,
ansonsten
genau.
Müsst ihr damit nächstes Jahr rechnen.
Also, wie gesagt, tut uns leid, aber das war wirklich die Technik und ich habe keine Ahnung, was das für ein Fehler war. Also im Moment läuft bei mir das Aufnahmeprogramm auch sauber. Ich weiß nicht. Also laut dem Programm auf die Festplatte, wo ich gerade speichere, weil Teil der Fehlermeldung war auch, dass sie angeblich voll wäre, aber das Programm sagt mir, es kann noch was habe ich jetzt hier 76 Stunden lang aufnehmen? So lange war der Metal Gear Podcast jetzt nicht.
Also laut meinem Audacity kann ich noch 954 Stunden und 43 Minuten aufnehmen. Das kann heute also noch ein bisschen dauern.
Ja, ich habe noch eine zweite interne Festplatte, da können auch nochmal locker 80 Stunden drauf. Und wenn ich die externe anschließe, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viel da noch drauf passt. Also, dass angeblich kein Platz gewesen wäre, ja, seltsam, aber okay. Ich muss es jetzt akzeptieren, ich konnte es jetzt nicht ändern, ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist.
Ja, wie gesagt, wir reichen das nach, wir waren schon mittendrin. Wir haben schon über Phantom Pain uns ausgekotzt.
Ja, das klingt sehr negativ und ja, wir müssen auch viel Kritik üben, leider, was Metal Gear angeht, aber das, was nicht heißen soll, wir hätten nicht auch Positives für Metal Gear
die
übrig.
Zwei Sachen.
Aber die haben wir wirklich sehr herausgestellt, ja.
Okay, okay. Ja, was wir da positiv herausgestellt haben, hört ihr dann demnächst.
Ah, genau, das ist so ein geiler Cliffhanger, so. Was hat uns gefallen? Das erfahrt ihr irgendwann demnächst.
Ja, wobei wir das im letzten Mini-Reviews-Podcast schon genannt haben. Wir wiederholen uns ja eh gerne.
Ach, als wenn sich das jemand gemerkt hätte. In der heutigen Zeit, da merkst du doch nichts mehr.
Ja, das können uns jetzt gleich die Hörer dann beantworten. ja, wie gesagt, tut uns leid, dass das jetzt dann doch ein sehr, sehr spontaner Podcast geworden ist, aber da waren ja noch ein paar interessante Titel und vor allem aktuelle Titel dabei, bis auf das Star Fox. Und ja, dann würde ich sagen, Andreas, hört man sich demnächst wieder. Spätestens am 20. Dezember, wenn wir dann unsere kleine Weihnachtsfeier abhalten.
Genau, also es stehen natürlich die klassischen Sachen an. Ein bisschen, sag ich mal, themenloser Weihnachtspodcast. Dann Highlights des Jahr 2015 steht natürlich auf dem Programm, wie üblich. Und auch so ein Ausblick 2016? Auf das nächste Jahr. Genau. Also das, was wir schon davor die Jahre eigentlich gemacht haben, damit könnt ihr eigentlich festrechnen. Also die Sachen wird es dann auf jeden Fall auch geben.
Ja, da hat auch jemand in den Kommentaren gefragt. Also das machen wir natürlich. Wie es sich gehört.
Genau.
Für 0815 Podcast.
Ja. Nein, aber das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Tradition. Also die die möchten wir ja auch nicht missen.
Nee, wir haben auch dran gedacht. Also ist nicht so, dass wir das irgendwie vergessen hätten. Ja, dann würde ich sagen, Andreas, wünsche ich dir eine gute Nacht.
Ja, danke sehr.
Und allen Hörern einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche. Bis dann, euer Maurice.
Genau, macht es gut, euer Andreas. Ciao.